Diese Folge wird präsentiert von euch, den Hörern und Hörerinnen. Richtig gehört. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung auf Patreon. Das ist ein privates Projekt und bisher fast werbefrei. Und damit es auch noch lange so bleibt, unterstützt uns doch bitte auf unserer Crowdfunding-Aktion patreon.com/insertmoin, falls ihr eben noch nicht dazugehört. Jeder Beitrag hilft und trägt dazu bei, dass dieses Projekt noch lange, lange weiterläuft. Vielen, vielen lieben Dank an die über 350 Patreons, die bis jetzt uns so tatkräftig unterstützen. Und vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Wunderschöne guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und heute gibt's Bier zum Frühstück. Ich habe die zwei wohl weltbesten Podcasts in diesem Format heute vereint. Guten Morgen Christian von André Peschke von Auf ein Bier, guten Morgen.
Guten Morgen, ja, das war ja mal ne ganz knapp, da zuckte bei mir schon die Ringhand.
Gerade nochmal an der vorbeigekratzt. Ja. Du bist André Peschke, dich kennt man natürlich vielleicht dein Gesicht aus dem Videobereich von der GameStar, aber natürlich die meisten Hörer von uns oder die Hörerinnen von uns werden deine wohlturnierte Stimme aus anderen Podcasts kennen. Du wolltest die Domain, glaube ich, ungefähr 15 Mal nennen heute in diesem Podcast.
Ja, ich habe schon vorher angedroht, dass ich ständig Werbung. Ich werde einfach jeden Satz mit gamespodcast.de beenden, habe ich gesagt.
Ich bin mal gespannt auf den Transfer. Wahrscheinlich werden dich 80% unserer Zielgruppe sowieso schon hören. Du warst ja auch schon mal zu Gast, ist schon ganz schön lange her. Da hatten wir damals noch über das Ende von Krawall gesprochen.
Genau, ja.
Und seitdem steht eigentlich im Raum, dass wir mal wieder öfter podcasten sollten. Wir haben uns heute ein kleines Thema ausgesucht, was durchaus auch mal ein Bier zum Frühstück rechtfertigt, würde ich mal sagen. Wir schauen uns an, was in Los Angeles demnächst die folgenden Tage passieren wird und werden ein bisschen spekulieren und den Kaffeesatz lesen. Da treffen sich nämlich die zwei Podcasts wieder hier.
Ja, immer wenn ich bei euch im Podcast bin, ist gerade irgendeine Arbeitsstelle weg, ne? Das gibt einem zu denken.
Frag mal Christine, bei der war das auch immer schon so, wenn die zu uns kommt.
Ja, ja, an
dieser
ja.
Stelle. Ja, ich hoffe, das liegt nicht am Podcast.
Ich weiß nicht. Habt ihr schon mal überlegt, so eine Audio-Jobbörse draus zu machen?
Du kannst gerne einen Aufruf starten, wenn du irgendwie Bedarf hast. Könnte man als Format durchaus machen. Ja. Wir haben ja durchaus auch Jobvorstellungen in diesem Cast. Also von daher, neue Formatideen werden hier geboren.
An alles gedacht.
Herr Peschke, waren Sie denn schon mal auf der E3?
Ja, hin und wieder. Ich bin ein bisschen traurig. Weil ich sehe, dieses Jahr bin ich tatsächlich nicht vor Ort, dadurch, dass ich bei der GameStar aufgehört habe. Ich war ansonsten nämlich seit dem Jahr 2000 auf jeder E3 bis auf eine.
Oh, ein Veteran.
Ja, ja, also was E3 angeht, da macht mir keiner was vor.
Ja. Wir hatten schon mal gesprochen über die E3, wie das da so vor Ort ist. Das will ich jetzt heute, auch wenn deine wilden Stories natürlich wahrscheinlich einen eigenen Podcast füllen würden, möchte ich so ein bisschen die Gelegenheit nutzen, so ein bisschen spekulieren und vor allem auch, was uns beide vielleicht auch interessiert, so das Thema VR. VR ist in aller Munde gerade. Glaubst du, das wird ein großes Thema auf der E3 werden, Virtual Reality? Es gibt ja so ein paar Gerüchte, Sony wird mit der PlayStation VR natürlich auch Dinge zeigen. Es gibt jetzt ganz aktuelle neue Gerüchte, dass diese neue Hardware-Generation, die jetzt anscheinend kommen wird bei Xbox und bei Sony, auch durchaus VR motiviert sein könnte. Und es gibt sogar erste Vermutungen, dass die Oculus Rift mit der Xbox kompatibel werden wird. Und jetzt natürlich auch die große Frage, was Nintendo in dem Bereich macht. Wie siehst du denn den Zusammenhang jetzt E3 und VR? Werden wir da sehr viel sehen oder wird es ein Randgebiet bleiben?
Also ich glaube, es wird da schon einiges zu sehen geben zum Thema VR. Ich glaube aber, dass das in der Berichterstattung oder in dem, was die Menschen am meisten interessiert, eine untergeordnete Rolle spielen wird. Insbesondere wenn, wie wir das ja alle erwarten, tatsächlich diese neue Konsolen-Zwischengeneration dort ihr Coming-out hat. Dann, glaube ich, wird das fast alle anderen Themen komplett dominieren.
Dann lass uns doch mal mit dieser Hardware zwischen Konsolengenerationen. Ich finde es so komisch, als diese Gerüchte aufgekommen sind, dass die Sony Leute an der PlayStation Neo arbeiten, also die PlayStation 4,5 sozusagen. Und dann kurz darauf gab es ja dann erste Hinweise, dass Microsoft auch an Scorpio arbeitet. Bei Microsoft kann ich verstehen, dass die an einem Upgrade arbeiten. Ich meine, wir haben ja immer schon auch sowas wie die Xbox Slim oder sowas erlebt. Deswegen finde ich das nicht sehr unwahrscheinlich, dass da eine zu einer Art Zwischengeneration kommen. Aber dass jetzt beide daran arbeiten, ich meine, Sony hat doch eigentlich gar keinen Bedarf, da irgendwie nochmal zwischen dem Launch der PlayStation 4 und dem Launch der PlayStation VR nochmal quasi eine Zwischengeneration zu etablieren, oder? Das habe ich nicht verstanden, was Sony da für eine Motivation hat.
Also ich habe tatsächlich, als die Gerüchte das erste Mal aufgekommen sind auf der GameStar, dazu auch ein Video produziert. Und da habe ich ganz ähnlich reagiert. Meine erster Impuls aus dem Bauch raus war auch, warum sollte Sony als Marktführer sowas machen, was dann irgendwie seine existierenden Kunden am Ende vielleicht vor den Kopf stößt, weil sie dann auf einmal das Gefühl haben, sie hätten ein minderwertiges Produkt, weil sie sich entschieden haben, früh zuzuschlagen. Jetzt, nachdem man dann, wenn man so länger drüber nachdenkt, ist es natürlich umgekehrt was. Gerade weil sie jetzt die Nase vorn haben, ist es vermutlich genau der richtige Zeitpunkt, weil das, worüber ich damals auch erstmal vielleicht zu wenig nachgedacht habe, ist die Beweggründe dafür. Und zwar, bisher ist es ja so, die Konsole kommt auf den Markt und dann existiert sie und irgendwann kommt die nächste Konsolengeneration und von so Dingen wie Abwärtskompatibilität und sowas haben wir uns lange verabschiedet. Und das heißt, jede neue Konsolengeneration fängt häufig wieder bei Null an. Das heißt aber auch, die Karten werden wieder neu gemischt. Und wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass bisherige dominante Marktführer in der nächsten Generation auf einmal ihre Führungsposition verlieren und auf den zweiten oder gar auf den dritten Platz zurückfallen. Ja, Nintendo ist so das schlagendste Beispiel. Irgendwann in grauer Vorzeit mal der dominanteste Konsolenhersteller mit weitem Abstand überhaupt. Und jetzt mit der Wii U zumindest eher ein Nachsatz. Ja. Und ich denke, dass jetzt Sony sich überlegt hat, warum eigentlich? Ne? Wenn wir regelmäßig diese eher inkrementellen Updates fahren, wie das jetzt zum Beispiel auch Apple macht mit seinen iPads und so, dass man halt sagt so, hey, die alten Sachen laufen auf der neuen auch, aber es gibt vielleicht neue Dinge, die sehen ein bisschen schöner aus oder es gibt vielleicht irgendwann später, aber das wird jetzt im ersten Schritt garantiert nicht passieren, sogar exklusive Dinge, die nur auf dieser Hardware laufen, dann ist es nicht so, dass all die 150 irgendwie, keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen, die meine alte Konsole gekauft haben, auf einmal gar nichts mehr mit dieser neuen Software anfangen können. Das heißt, ich behalte meinen Kundenstamm. Und das ist natürlich etwas, was gerade im Interesse desjenigen liegt, der vorne liegt, um seinen Vorsprung zu sichern. Und wenn man dem glaubt, dass Microsoft tatsächlich an was Ähnlichem arbeitet, ist es für sie ja umso wichtiger, damit jetzt nicht am Ende tatsächlich da Microsoft ihnen doch noch irgendwo den Schneid abkaufen kann, indem sie eine technisch fortschrittlichere Konsole im Angebot haben.
Ja, also was durchaus eine taktische Überlegung auch, wenn man denkt, dass es wird wahrscheinlich, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass es keine klassischen Konsolengenerationen mehr gibt mit diesem 5-Jahres-Abstand, oder? Also sowas wie eine PlayStation 5 wird es dann in der Form quasi nicht mehr so direkt geben, sondern es wird dann alle 2-3 Jahre oder vielleicht sogar jedes Jahr so ein inkrementelles Update passieren. Das könnte durchaus darauf hinauslaufen, meinst du?
Also die Abstände muss man sehen. Und ich meine, die 5 Jahre, wenn das Ding jetzt nächstes Jahr rauskommt, ist immer gar nicht so weit wahrscheinlich dann von entfernt. Weiß gar nicht, wann ist denn jetzt die PlayStation 4 an den Start gegangen? Aus dem Kopf könnte ich es dir jetzt gerade gar nicht sagen. Puh. Im wievielten Jahr wäre die dann? Wahrscheinlich sind es noch nicht 5. Aber wurscht. Auf jeden Fall, ja, also ich denke mal, der Zyklus wird nicht ganz so knackig sein, wie das jetzt zum Beispiel bei so einem iPhone ist oder sowas, wo dann halt irgendwie jedes Mal so eine kleine, zumindest so ein Spirenzchen-Update rauskommt jedes Jahr. Aber so alle 2-3 Jahre, ja, so ein bisschen ausbauen, hier ein bisschen, da ein bisschen, um halt auch die ganzen Enthusiasten jedes Mal vielleicht noch mal zur Kasse zu bitten. Wir sehen ja in fast allen Bereichen der Spielebranche auch den Trend dahin zu sagen, es gibt diesen harten Kern an völlig verrückten Menschen, die bereit sind, uns viel, viel mehr Geld zu geben. Aber wir haben sie bisher nicht gelassen. Ja, das ist ja auch beim Free-to-Play-Sektor zum Beispiel so. Oder bei all den Zusatzverkäufen, die sich jetzt auch in die Vollpreistitel einschleichen. Dass man gesagt hat, es gibt Leute, die stecken anscheinend auch 150 Euro in ein Spiel. Oder 200. Oder wenn es ganz schlimm kommt, in Anführungsstrichen, auch über 1000. oder ja, also wenn man sich jetzt zum Beispiel auch sowas wie Star Citizen anschaut und so, man sieht, dass es eine Bereitschaft gibt von einem kleinen Teil der Spielerschaft, absurde Summen in ihr Hobby zu investieren.
Warum sind die Leute nicht bei Patreon bei uns beiden, frage ich mich.
Die kommen ja noch.
Ach so.
Ja, genau, die kommen ja noch, ja, deswegen bin ich heute hier, ja. Ja. Wenn sie mal richtig Geld ausgeben wollen und nicht nur so einen Klickerbetrag wie bei Insel Moin, ja, also wir nehmen auch große Beträge. Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, das ist so ein allgemeines Verständnis, dass man, dass es da anscheinend genügend wohlhabende Spieler gibt, die durchaus bereit wären, vielleicht auch einfach alle 3 Jahre mal eine neue Konsole für 400, 500 Euro zu kaufen, ja, nur um dann cutting edge zu sein.
Ja, also ich finde ja den Ansatz zumindest ganz interessant, dass diese kleineren Updates, ich meine, diese Slim-Editionen, die wir früher immer gesehen haben, die sind ja nicht einfach nur eine Design-Schönheitsoptimierung gewesen, dass das Gehäuse dünner ist, sondern das hatte ja durchaus auch finanzielle Gründe, weil durch diese Slim-Produktion die Produktionskosten der Konsolen ja auch runtergefahren worden sind, der Verkaufspreis in der Regel aber fast gleich geblieben ist. Also da, das war ja durchaus schon immer auch das Bestreben der Hardwarehersteller, diese Updates rauszubringen. Und sie haben sich aber, glaube ich, damals nur nicht getraut, eben auch dann die Leistung hochzudrehen. Aber das kann man ja jetzt miteinander verbinden. Also wenn jetzt eben die PlayStation Neo und die Xbox Scorpio rauskommt, wird wahrscheinlich auch die allgemeine Produktionslinie dadurch ein bisschen billiger werden. Und das Geld kann man dann wahrscheinlich rückinvestieren in ein bisschen bessere Prozessorleistung. Von daher glaube ich, dass das witzigerweise jetzt halt beide so erkannt haben und wir deswegen dann auch einen leichten Hardware-Schub sehen werden. Die Gerüchte haben aber ja auch bestätigt, dass die Kompatibilität auf jeden Fall gleich werden soll. Also ich glaube, die einzigen, die darunter leiden werden, sind die Entwickler, dass sie jetzt gleichzeitig dann sowas wie Uncharted für die Neo, also für die etwas bessere Leistung entwickeln müssen. Da soll es natürlich toll aussehen, aber es muss ja genauso gut auch noch auf der großen Installationsbasis laufen der alten Konsolen. Also ich glaube, das wird für die Entwickler in Zukunft eher ein Krampf. Wenn jetzt alle 2-3 Jahre so ein Neo-Update rauskommt, da alle möglichen Kompatibilitäten noch zu haben.
Ach, ich glaube, das ist ehrlich gesagt das kleinste Problem. Also der typische Übergang wird ja sowieso sein, dass man erstmal natürlich für die große Basis entwickelt. Ja, das heißt, das Ding wird wahrscheinlich weiterhin für die PS4 optimiert. Und wenn man dann für die Neo noch ein bisschen was obendrauf packen kann an Eye Candy oder sowas, dann wird man das tun. Und wenn nicht, ist man wahrscheinlich am Anfang jetzt auch nicht bestürzt darüber. Sowieso wird man, glaube ich, am Anfang sehr aufpassen, dass man nicht die Leute, die eine PS4 normal gekauft haben, da zu sehr vergrätzt mit irgendwelchen Sachen, die da zusätzlich drin sind. Ich glaube, es gab ja auch schon zumindest gerüchtehalber eine Liste an Anforderungen von Seiten Sony, was diese Spiele alles auch für die PS4 gewährleisten müssen, beziehungsweise welche Vorteile sie nicht bieten dürfen und so. Also es ist, glaube ich, sowas wie, das geht nicht, dass das Ding auf der Neo einen Multiplayer hat, den es auf der PS4 nicht hat oder sowas. Mhm. Das ist ja auch so ein Ding. Also sie werden natürlich auch schauen, dass sie da nicht irgendwie die Community groß spalten. Also ein Multiplayer-Titel, der auf der einen Konsole mit 60 Frames pro Sekunde läuft und auf der anderen mit 30 Frames pro Sekunde läuft, das halte ich
schon nicht.
Ja, also im ersten Schritt halte ich das für absolut unvereinbar.
Ja, es wird hauptsächlich auf visuelle Effekte rauslaufen am Anfang wahrscheinlich oder so ein bisschen so, was weiß ich, wie am PC, dass man halt mit den besseren Grafikkarten, dann wippt halt der Pferdeschwanz von Geralt noch ein bisschen schöner im Wind. Ja, also ich meine, PC ist ja dadurch auch nicht gespaltet, nur weil man jetzt irgendwie die Power-Nvidia-Grafikkarte drin hat. Es hat halt einfach mehr Schatteneffekte oder so dann.
Ja,
aber irgendwann wird es natürlich darauf hinauslaufen, dass man irgendwann auch nach hinten raus so ein Cut-off machen muss, wie es halt Apple auch macht. Also Apple ist ja da ganz rigoros bei den iPads und bei den Smartphones, dass man halt irgendwann Spiele hat, die, also um beim Spielekontext zu bleiben, die dann halt auf iOS.xy nicht mehr richtig laufen oder gar nicht mehr laufen. Und die fallen dann natürlich hinten raus. Du hast zwar theoretisch die gleiche Oberfläche, du hast im Prinzip auch das gleiche Betriebssystem, aber ab Versionsnummer X läuft dann halt nicht mehr. Und das wird dann natürlich irgendwann in einer der Iterationen auch so passieren, dass dann die ursprüngliche PS4 dann wahrscheinlich nicht mehr unterstützt werden wird, wenn wir nicht mehr diese klassischen Generationen haben. Wie siehst du das jetzt im Kontext zu VR? Also bei Sony ist ja die Motivation, mehr Hardware zu machen, durchaus auch gegeben, weil PlayStation VR im Herbst in den Startlöchern steht. Und wir waren ja auf diesem PlayStation VR Event, das sah schon ganz okay aus, aber im direkten Vergleich zu Oculus und HTC Vive natürlich ein bisschen weniger Power dahinter bei der PS4 als die meisten üblichen PCs, die man dann eben von den Grafikkarten braucht für VR. Das heißt, VR kann ja eigentlich nur davon profitieren, wenn die PlayStation Neo Realität werden sollte.
Bestimmt. Wie weit das da eine Rolle gespielt hat bei der Entscheidung, das zu machen, ehrlich gesagt, da wäre ich vorsichtig. Ich glaube, man sieht auch an allen Ecken und Enden, dass VR noch lange nicht an dem Punkt ist, wo man sicher davon ausgehen kann, dass das ein Erfolg wird, also ein großer Erfolg wird. Das ist eine total faszinierende Technologie. Es würde mich extrem freuen, wenn die sich durchsetzt. Das ist wirklich fast mit nichts zu vergleichen, ist auch ein wirklich großer technischer Fortschritt und so, aber sie hat halt einfach immer noch keine Lösungen für diese durchaus schwerwiegenden Kinderkrankheiten. Insbesondere die Leute kriegen Kopfschmerzen, den Leuten wird übel, insbesondere in Verbindung mit zum Beispiel sowas wie einer autonomen Bewegung, die komplett vom Spieler kontrolliert wird. Ja, also wenn ich zum Beispiel dann komplett die Bewegung über ein Gamepad steuere und nicht in einem Vehikel sitze, ja, wo dann da irgendwie so eine Achterbahn simuliert wird und so weiter. Das ist echt schwierig. Da liest man ja hier und da auch lange Aufsätze darüber, warum das vielleicht gar nicht überwindbar ist. Mhm. Gab es jetzt ja vor kurzem, glaube ich, einen relativ großen Beitrag, ich glaube, von so einem ehemaligen Spezialisten für Flugsimulationen von der Air Force oder sowas, der gesagt hat, sorry, aber das kriegt man nicht weg, zumindest nicht, wenn man sich nicht beschränkt auf das, was wir jetzt bei VR in der ersten Instanz ja auch vorwiegend sehen, nämlich das, was dann meistens eher so als interaktives Erlebnis vermarktet wird. Ja? Also du bist irgendwo, du bewegst dich nicht, oder wenn du dich fortbewegst, dann über sowas wie Teleportation, aber nicht eine direkte Bewegung. Das wird
auf dann diesen kleinen Raum bei HTC Vive natürlich ausgenommen, aber der kann ja auch immer nur so groß sein wie das Wohnzimmer. Und das, ja, heißt, also du wirst ohne Teleport oder ohne Laufband, ich glaube, das ist das Einzige, was dann helfen würde, so ein Laufband, um dieses Bewegungsgefühl zu haben, aber das wird ja nicht Realität werden.
Ja. Also es gibt ja auch diese Fortbewegungslösungen, aber alles davon ist nicht wohnzimmertauglich. Ja, also wenn man mal gesehen hat, wie viel Platz so ein HTC Vive-Setup benötigt, boah, also allein das wird es halt einfach in seiner Verbreitung extrem einschränken, so cool es auch ist. Das heißt also sehr schwierig, ja. Also der klassische Spieler wird sich wahrscheinlich da ein bisschen umschauen. Das ist ein bisschen wie mit der Wii damals und ihrer Bewegungssteuerung, wo wir auch alle gedacht haben, boah, ist das geil, das wird so cool. Was können wir damit alles machen? Und Nintendo hat uns so viele Dinge gezeigt, die sie damit machen wollen und wie die aussehen werden. Und das Ergebnis hinterher war aber sehr ernüchternd, weil aufgrund eben der technischen Limitierungen die Art von Spiel, die damit tatsächlich gut umsetzbar und wirklich anständig spielbar war, etwas war, wo viele hinterher gesagt haben, okay, davon habe ich jetzt zwei gespielt, aber gib mir mal mehr. Ich hätte gerne einen höheren Grad an Komplexität oder einen höheren Grad an Interaktion. Und dann war auf einmal Schluss. Da ist sozusagen immer noch nicht entschieden, wie es da mit VR weitergeht. Und so eine Lösung, wie sie sich jetzt gerüchtehalber vielleicht für die Xbox anbahnt, wäre natürlich die typische, die vorsichtige, einfach eine Kooperation zu machen mit einem der großen VR-Anbieter und jetzt nicht wie Sony ein eigenes Gerät zu produzieren.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde es aber auch begrüßenswert. Also Microsoft hat ja eben durch diese riesen Investitionssumme, die sie bei Kinect versenkt haben, wirklich einfach nur komplett versenkt. Ich glaube, dass die da extrem vorsichtig geworden sind und auch sein müssen. Also Microsoft wird, glaube ich, nicht der Xbox-Mannschaft nicht nochmal irgendwie so viel Geld in die Hand drücken, um jetzt eine eigene VR-Lösung zu etablieren. Vor allem, weil sie ja auch an der HoloLens arbeiten als Unternehmen und quasi auf diesen Augmented Reality-Zug schon setzen. Deswegen finde ich diese Kooperation, die sich da ja andeutet mit Oculus Rift, im Gegensatz gibt's ja auch schon das Gamepad bei jeder Oculus-Bestellung dazu. Und Microsoft verbindet ja auch Windows 10 und die Xbox immer stärker miteinander. Deswegen glaube ich, dass dieses Gerücht absolut zutreffend sein wird, dass die Oculus Rift früher oder später mit der Xbox One oder wie die Scorpio oder wie auch immer diese Zwischengeneration dann heißen wird, kompatibel sein wird. Und ich glaube, das ist für alle Beteiligten ehrlich gesagt auch die beste Lösung. Also auch für mich als Konsumenten finde ich das durchaus erstrebenswert, weil ich dann sowohl auf dem PC das Gerät nutzen kann, da deutlich mehr Freiheiten habe, aber eben auch Exklusivtitel auf der Xbox One damit spielen kann. Und das finde ich absolut begrüßenswert.
Ja, also gerade für so einen so einen Markt im Embryostadium VR wäre es sowieso eigentlich sehr vernünftig. Man würde sich auf irgendeine gemeinsame Plattform verständigen. Und dann kann man mit jeder Peripherie alles an Software nutzen, was es da gibt. Aber man sieht ja schon, da deuten sich die typischen Insellösungen an, was dann natürlich dazu führt, dass sich eventuell hinterher ein Gerät durchsetzt. Deswegen macht man das ja. Ne? Sony hat ja da auch gute Erfahrungen gemacht mit der Blu-ray, dass man gesehen hat, okay, jetzt ist das ganze Geschäft in der Hinsicht sozusagen bei uns im Sack. Das ist schon mal gut. Umgekehrt aber natürlich birgt es immer die Gefahr, dass dann der Markt so weit zersplittert ist, dass kein einzelner Teilbereich für sich tragfähig ist und es dann wieder irgendwo in der Versenkung verschwindet. Die Investitionen, die da gemacht wurden in diesem VR-Bereich, sind teilweise so hoch, dass man glauben könnte, das kann gar nicht weggehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in bestimmten Bereichen durchaus erfolgreich ist. Aber ob das da ausgerechnet Spiele sind, ist natürlich eine andere Frage. Ne? Also gerade bei Simulationen oder anderen Business-Anwendungen, sage ich jetzt mal, oder sowas, da ist es vielleicht sogar viel versprechender als im Unterhaltungssegment.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also die Investition in VR ist definitiv auch hauptsächlich dadurch getragen, dass da jetzt so viel Gas gegeben wird, dass da nicht Spiele der tragende Bereich sind, sondern die eher so ein bisschen diese Massenkompatibilität bringen und dieses Entertainment und dieses, oh, wie cool ist das denn? Ja, also dieses Erlebnis, überhaupt diese Bereitschaft für VR zu machen, aber das große Geld wird, glaube ich, im Businessbereich bei VR liegen. Sieht man ja auch, dass Facebook da so stark investiert hat, dass sie das auch schon erkannt haben, dass das eine zwingende Zukunftstechnologie sein wird, aber noch keiner weiß so genau, in welchem Bereich es wirklich dann komplett durchbricht. Aber Spiele werden, glaube ich, einfach so ein oder innerhalb der Spielebranche wird VR so ein Genre werden. Ich will es gar nicht Nische nennen, weil Nische ist eher so klein und unbedeutend. Ich glaube, das wird schon einen großen Stellenwert einnehmen, aber es wird nie irgendwas ersetzen, sondern es wird halt ein zusätzliche Genre werden, was viele Leute irgendwie begeistern wird, wo bestimmte Spieleformate auch gut funktionieren, siehe die Cockpit-Spiele und so Erlebnisgeschichten, aber nicht alle Spiele werden jetzt darauf ausgerichtet werden, VR zu unterstützen. Das werden wir definitiv nicht sehen, glaube ich auch nicht.
Nee, das sowieso nicht. Also wenn ich jetzt tatsächlich Stand jetzt mit den Informationen, die vorliegen, sozusagen eine Prognose wagen sollte, würde ich tatsächlich sogar sagen, es wird eine Nische. Das wird es wird vielleicht nicht ganz so krepieren wie der Move-Controller, aber ich glaube, das wird tatsächlich am Anfang nochmal recht populär sein, wegen einfach Neuigkeitswert und so weiter, ne? Und technische Faszination, das spricht Spieler ja grundsätzlich an, aber ich glaube, das wird dann abebben. Und am Ende in der nächsten Generation oder sowas ist dann auch wieder Schicht im Schacht. Wäre jetzt tatsächlich so, also ne, Prognosen sind ja immer schwierig, ne? Gerade wenn sie die Zukunft betreffen, habe ich von Gunnar Lott geklaut. Das ist ein wundervoller Spruch. Und ja, aber das ist halt, ich sehe halt einfach so viele Schwierigkeiten, für die mir noch nirgendwo eine probate Lösung untergekommen ist. Also wirklich schwerwiegend finde ich halt erstens die Einschränkungen in dem, was man darstellen kann, wiederum begründet durch Probleme, wie wirklich handfeste Probleme, wie dass das Produkt dafür sorgt, dass es mir schlecht geht, physisch schlecht geht. Das ist ein echtes Problem für ein Unterhaltungsprodukt.
McDonald's hat auch geschafft, da, trotz dieser Makel zu bleiben.
Ja, aber das ist eher so ein schleichender Prozess. Da braucht's länger als 15 Minuten. Und
oder Bier, nimm doch Bier.
Also bitte, Bier hat noch nie dazu.
Also, ne? Wenn ich viel davon konsumiere, wird mir schlecht und trotzdem ist Bier geblieben.
Ja, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ja. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ja, das kommt davon, wenn du Bier erwähnst.
Achievement unlocked.
Genau.
Es wird also, nicht so sein, aber es wird nicht weggehen.
Und Achtung, noch ein wichtiger Punkt natürlich, da haben wir nämlich bevor wir den Podcast gestartet haben, kurz sogar darüber gesprochen, wie schwer es ist, das ganze Erlebnis überhaupt zu transportieren. Ja. VR ist du musst es probiert haben, um zu verstehen, warum es so toll ist, Produkt. Das heißt, alles, was es aktuell gibt an Videos von Menschen mit komischen Taucherbrillen im Gesicht, die auf irgendwas reagieren, was du vielleicht siehst als eine merkwürdige, verzerrte Darstellung, die für dich als Konsument normal Computerspiele in beschissener Grafik Dinge zeigt, die du schon 100 Mal gesehen hast und die du freiwillig ohne VR nie anfassen würdest. Ja? All das, wenn VR es tatsächlich schafft, dass es dieses Mal sich durchsetzt am Markt in irgendeiner nennenswerten Größenordnung, dann wäre das schon bemerkenswert. Also das Ding ist wirklich, wenn man es mal ausprobiert hat, ist es so faszinierend, dass es mir schwerfällt, ihm die Chance komplett abzusprechen, aber da hat es schon noch einen ganz schönen Berg vor sich, den es hochklettern muss.
Ich finde, die Werbeagentur von Sony hat das mit diesen PlayStation VR-Clips schon recht gut hingekriegt, wo man quasi diese Emotionalität in den Gesichtern der Leute sieht und die Brille nur mit so einem Glow dargestellt wird. Finde ich eine sehr clevere Lösung, aber es ist natürlich komplett gefaked. Und das durchschauen Spieler ja auch immer sofort, dass das quasi so ein Werbevideo nur sein kann oder das nicht die echte VR-Erlebnis ist. Und da pochen die ja auch immer alle auf Authentizität. Und wehe, die Screenshots sind gefaked und gerendert und so. Von daher wird es auch gerade für diese Zielgruppe der Early Adopter schwierig, da eine probates Mittel zu finden, das klar darzustellen. Bei der letzten PlayStation-Konferenz, das war nicht auf der E3, das war diese Zwischenpräsentation, bei diesem Experience Day oder wie das Ding hieß, da hatten da ja dann zwei so Kasper auf der Bühne die PlayStation VR auf und zack ist es halt prompt schief gegangen, die Live-Präsentation, und der eine hatte so verkrüppelte Arme in der VR und konnte die Bewegungssteuerung überhaupt nicht durchführen, weil halt diese Polygone so ineinander verklemmt waren von seinem Arm, und es war aber halt ein Spiel, wo beide sich so à la Tron so Frisbee-Scheiben hin und her werfen sollten, und es war sehr, sehr unangenehm zu beobachten. Und da bin ich mal gespannt, wie auf der E3 das Problem gelöst wird, weil ich bin mir relativ sicher, um zu dieser Ausgangsfrage zurückzukommen, dass wir auf der E3 viele Sachen auch sehen werden von, gerade bei Sony, was PlayStation VR bekommen wird und was da passieren wird, aber die werden sich gut überlegen müssen, wie sie das darstellen. Ja. Um da mal ein bisschen Übergang wieder zu finden zur E3, lass uns mal bei Sony anfangen. Also Microsoft und Sony werden, glaube ich, recht solide zeigen, was sie Neues im Gepäck haben und eben auch eventuell diese neue Hardware-Generation vorstellen und vielleicht ein bisschen VR zeigen. Wie siehst du denn Nintendo dieses Jahr? Die haben sich ja sehr, sehr, sehr stark zurückgenommen, was die E3-Ankündigung angeht.
Ja, die haben ja eigentlich nur vor, Zelda zu zeigen, ne?
Ja.
Ja. Ich meine, die sind halt einfach noch nicht so weit, nehme ich mal schwer an. Und umgekehrt natürlich auch, wenn Sony und Microsoft ihre beiden Zwischenlösungen da präsentieren und sowas. Wenn du dann mit deiner neuen Konsole um die Ecke kommst, dann wirst du automatisch wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit bekommen, als wenn du das hinterher ganz alleine machst. Das hat Nintendo eigentlich schon immer ganz gut begriffen gehabt. Nintendo war eigentlich schon immer einer der ersten, die irgendwo gesagt haben, ich nehme an dieser oder jenen großen Industrieveranstaltung nicht teil. Zumindest nicht offiziell, und ich bin dann in dem Hotel um die Ecke trotzdem. Ja, ja. Also das haben die schon zu ECTS-Zeiten gemacht, also ganz am Anfang meiner Karriere. Ja, die ECTS, damals quasi also die große europäische Spielemesse in London. Mhm. Und da war es auch so, dass Nintendo halt gesagt hat, ach nö, wieso soll ich denn hier die ganzen teuren Messepreise bezahlen? Ich bin einfach hier in dem Hotel, zwei Straßen weiter, komm vorbei. Ja. Und so waren die eigentlich schon immer. Nintendo ist halt insofern total schade allerdings, weil das ist das, was mich am meisten interessiert. Was macht Nintendo mit seiner neuen Konsole, ist, finde ich, die spannendste Frage jetzt für mich persönlich. Das ist nur eine rein persönliche Rangliste.
Da ist am meisten Potenzial noch dahinter, was so Überraschungen und Fragezeichen angeht auf dieser E3, gell?
Ja, also überhaupt. Also für mich, also wirklich so, wenn ich jetzt auflisten sollte, was ist die Frage in der Industrie, auf die du jetzt am liebsten sofort eine Antwort hättest oder sowas, ist es, was macht Nintendo? Weil die haben halt bewiesen, dass sie der letzte wirkliche Innovationsmotor auf Hardware-Seite sind. Hm. Sony, Microsoft und sowas, die machen mehr Leistung. Hier mal, da mal auf irgendeinen Trendzug mit aufgesprungen, wie bei VR und sowas. Aber von denen ist in der Regel keine Innovation zu erwarten. Ja. Ja, zumindest nicht im großen Rahmen. Und Nintendo hingegen hat in seiner Firmengeschichte immer wieder bewiesen, wenn es irgendjemanden gibt, dem was Neues einfällt, das dann auch noch tatsächlich die ganze Branche nach vorne bringt, ja, sei es das Rumble Pack bei Konsolen, sei es der Analogstick bei Konsolen, sei es überhaupt der Controller-Design insgesamt, ja, sei es die Bewegungssteuerung und, es war immer Nintendo. Und das fasziniert mich, zu gucken, was glauben die, was jetzt der nächste Schritt ist. Natürlich fallen sie als Innovator auch immer wieder mal auf die Schnauze. Das ist ja ganz klar. Das ist so, wir hatten vorher, als wir darüber gesprochen haben, was für ein Thema wir bei dem Podcast eventuell machen könnten, hatte ich hier kurz gesagt, es gibt dieses Jim Sterling-Video, wo er quasi alle leitenden Angestellten bei Computerspielherstellern für Vollidioten hält oder zu Vollidioten erklärt, weil jemand bei EA gesagt hat, naja, Battlefield 1, Erster Weltkrieg und so, da habe ich erstmal gesagt, nee, das machen wir lieber nicht. Und jetzt sieht man ja, was für ein großer Erfolg das ist. Aber bei Nintendo sieht man halt, welches Risiko damit verbunden ist. Ja, die machen halt ständig was Neues und ab und zu haben sie wie bei der Wii damit riesigen Erfolg. Ja, im Falle der Wii halt kurzzeitig nur. Und in anderen Fällen, wie jetzt zum Beispiel bei der Wii U, die jetzt ja auch nicht so das stärkste innovative Produkt von Nintendo war oder sowas, da gehen sie damit völlig baden. Deswegen sind ja alle, die in diesen riesigen 100 Millionen und mehr Investitionsbereichen agieren, so unglaublich risikoscheu. Weil man damit sich halt auch komplett langlegen kann. Und wenn man nicht so eine gigantische Kriegskasse hat wie Nintendo, kann das halt eine Firma auch einfach Kopf und Kragen kosten. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, von Nintendo sind die einzigen, von denen ich erwarte, dass sie was vorstellen, wo ich erstmal denke so, was? Und dann hinterher feststelle, oh Gott, das ist brillant. Oder hinterher feststelle, ah, ja, ich verstehe schon, was ihr gedacht habt, was ihr da macht, aber ne.
Was glaubst du denn, was NX sein wird, wenn wir jetzt gerade hier beim Spekulieren sind?
Also die gängige Vermutung ist ja, dass es in irgendeiner Form so eine Hybrid aus mobil und stationär sein wird. Das wäre insofern ein bisschen typisch Nintendo, weil es so ein bisschen auf den Zeitgeist geschaut ist. Was ist denn die Art und Weise, wie sich das Leben der Menschen verändert? Wie nutzen sie technische Produkte heute? Und eine Konsole, nehmen wir mal an, es wäre ein Handheld, ja, mit dem ich unterwegs spielen kann. Und dann stelle ich das zu Hause hin und dann kann ich das halt so wie, keine Ahnung, mit hier Kindle Fire oder Apple TV und so auf meinen Fernseher streamen. Ich stecke es vielleicht sogar in so eine Art Docking Station. Und dann habe ich dann auch automatisch eine Heimkonsole. Ja, oder ein System mit zwei verschiedenen Komponenten, also einmal eine Mobilkonsole und ein stationäres System, wo ich aber auch übergangslos quasi mit beiden immer spielen kann. Das ist eine Idee, die Sony eigentlich immer propagiert hat, ja, mit der PlayStation Portable, genauso wie mit der PS Vita, es aber nie hingekriegt hat. Teilweise, weil sie einfach zu gierig waren, weil sie gedacht haben, die Leute würden tatsächlich den gleichen Kram dann auf der Vita nochmal kaufen, um dieses Feature tatsächlich nutzen zu können, was ja völlige Idiotie war. Auch da spricht Nintendo ja darüber, dass sie ihren Softwarekatalog über Plattformen hinweg vereinheitlichen wollen, was ja im Grunde das Gleiche ist, was jetzt mit diesen Zwischengenerationskonsolen bei Sony und Microsoft ansteht. Mhm. Also insofern, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Das wird mich jetzt vielleicht nicht so vom Hocker hauen. Irgendwas, was mich völlig überrascht, das wäre mir lieber. Aber es wäre schon typisch Nintendo. Man sieht, dass sie so ein erste zaghafteste Schrittchen Richtung Mobile unternehmen. Dass das ein Sektor ist, in den das Unternehmen sich vielleicht sowieso ausdehnen könnte noch zusätzlich. Ja, also das könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, klar. Also aus Sicht der Aktionäre wird es, glaube ich, auch der richtige Schritt sein, diesen sehr starken mobilen Bereich, der Nintendo ja immer auch gehört hat. Also an den 3DS seit dem Game Boy und die ganzen Zwischen-DS und so weiter, da ist ja nie jemand rangekommen. Also bis auf Apple dann eben mit dem iPhone und die Androids. Aber bis dahin war das ja immer das Hoheitsgebiet von Nintendo. Und auch der 3DS ist ja ungeheuer erfolgreich. Das darf man ja nicht vergessen. So sehr die Wii U auch gefloppt ist, aber der 3DS ist ja wahnsinnig gut etabliert und immer noch eine sehr gut unterstützte Konsole auch. Und da kommen ja auch noch genügend Nintendo-Spiele für raus und es hat eine große Installationsbasis. Deswegen glaube ich auch, dass das NX so eine Hybridlösung sein wird. Und man sieht ja auch schon, Nintendo hat ja diesen ganzen Store-Bereich komplett umgemodelt. Also dieses Club Nintendo wurde komplett umgebaut. Und Miitomo, diese iPhone-App, macht ja auch schon erste zaghafte Schritte, quasi so diese zwei Märkte miteinander zu verbinden. Und es ist alles accountübergreifend. Von daher glaube ich schon auch, dass NX mehr so die neue Ausgangsplattform sein wird für Nintendo, um dort ihre Spiele zu lancieren. Und ich glaube schon auch, dass das so ist, wie jetzt gerade vermutet wird, dass man eben die Dinger dann unterwegs spielen wird. Die Frage ist dann halt, was mit dem 3DS passiert. Also ob das NX dann diesen 3DS ersetzen wird oder ob NX sozusagen nur ein Überbegriff sein wird und der 3DS da irgendwie ankoppeln wird. Das wird, glaube ich, noch die spannende Frage sein, was mit dem Ding passiert.
Einhergehend mit dem, was so spekuliert wird oder sowas und worüber wir ja auch schon vorher gesprochen haben, wäre die naheliegende Vermutung, dass das Ding einfach abwärtskompatibel ist. Mhm. Und dass ein bestimmter Teil von Titeln, die jetzt nicht zu anspruchsvoll sind oder sowas, dann einfach weiter nutzbar sind, auch auf dem 3DS oder vielleicht sogar alle nutzbar sind auf den vorhergehenden Konsolen und dann halt aber auch in abgespeckter Version, keine Ahnung. Gut, bei der Wii U werden sie wahrscheinlich schon einen Schnitt machen, also auf die werden sie wahrscheinlich nicht allzu viel Rücksicht nehmen müssen. Das glaub ich nicht. Aber ja, wie gesagt, ich bin halt echt gespannt darauf. Ich hoffe, es läuft nicht darauf hinaus, dass sie wirklich in den breiteren Mobile-Markt einsteigen. Also tatsächlich jetzt für Android und iOS oder sonst irgendwas produzieren dabei. Oder die Konsole so ausrichten, dass das möglich ist, weil dann kommt halt, also die dedizierte Spielkonsole, das ist tatsächlich da, ja, die Domäne von Nintendo noch, ne, mit dem 3DS und so. Und Handy haben wieder das gleiche Problem, wo man sieht, dass halt eben die Struktur immer wieder die Inhalte formt, logischerweise. Das heißt also, wenn man sich die Spiele anschaut auf Mobile und so, das ist halt, ne, Touchscreen-Steuerung und so, da kannst du einfach nicht gut Shooter spielen. Also virtuelle Analogsticks hin oder her, oder das ist einfach nicht das Gleiche.
Ja, aber ich glaube, das weiß Nintendo auch. Also die Dinger, die jetzt für iOS und so angekündigt worden sind für Smartphones, Miitomo ist ja auch eher nur so eine Social-App, und so Geschichten wie Fire Emblem und Co., die werden, glaube ich, versuchen, da irgendwas zu etablieren, was halt eher mehr oder weniger Werbung macht für die Hauptkonsole und die Hauptspiele. Also ich glaube, es geht eher so darum, ein bisschen die Aktionäre zu befriedigen und da ein bisschen was vom Kuchen mitzunehmen, aber ich glaube, das werden getrennte Bereiche bleiben. Mobile Gaming und Konsolengaming.
Miitomo ist sowieso ein wunderbares Beispiel für die Schattenseite von Nintendo, wie unglaublich schlecht sie in entwickeln von solchen Online-Apps sind. Das Ding ist so eine Ansammlung von Ladescreens. Das ist eine so unglaublich schlechte Erfahrung als Benutzer für ein so simples Ding auf einem Handy. Also das ist geradezu lächerlich schlecht. Genauso wie übrigens das Betriebssystem der Wii U oder auch der Wii. Mhm. Oder auch ihre Shops sind so langsam und so, also in dem Segment sind sie ganz weit hinten. Aber was Hardware angeht, ehrlich gesagt, also gerade Hardware-Innovation, Dinge zu machen, wo ich hinterher denke, zumindest wenn ich sie dann ausprobiere, so, wow, cool, da habe ich echt viel Vertrauen in Nintendo. Also die sind in der Hinsicht echt brillant und vor allem mutig. Das ist beides etwas, was ich total an denen schätze.
Ja, und haben halt die Kriegskasse. Das darf man echt nicht vergessen, weil sie Risiko gehen können. Das hast du ja schon angesprochen. Apropos Risiko, Nintendo ist ja schon mal auf den Bauch, auf die Nase gefallen mit dem Virtual Boy, der ja mit VR so eigentlich im Prinzip gar nichts zu tun hatte. Das war ja eine ganz skurrile Display-Technik, die da damals eingesetzt worden ist. Ging ja völlig nach hinten los. Meinst du, dass Nintendo sich deswegen bei VR extrem zurückhält, weil sie da so einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben? Oder müssen sie eigentlich in diesem VR-Bereich was machen? Weil spätestens seit Lucky's Tale auf der Oculus habe ich gemerkt, dass die Kernkompetenz von Nintendo in VR eigentlich perfekt funktionieren würde. Also knuffige Plattformer und so Sachen, wo man wirklich das Gefühl hat, das will man anfassen, wie Kirby's Epic Yarn oder so, die wären gemacht für VR. Also das wäre so toll, wenn Nintendo meiner Meinung nach in diesem VR-Bereich mit NX vordringen würde, aber ich habe so ein bisschen Bedenken, ob sie es politisch wagen.
Hätte tatsächlich eher Zweifel daran, wenn ich mir vor allem anschaue, wo sich Nintendo im Markt jetzt eingenistet hat. Die sind ja eher im Low-Cost-Massenmarkt, Gelegenheitsspieler- und Jugend-Kindersegment unterwegs. Auch wenn sie jetzt mit der Wii U versucht haben, so ein bisschen das klassische, alteingesessene Hardcore-Gamer-Klientel zurückzuerobern. Aber VR ist zumindest bis auf Weiteres eine High-End Geschichte. Das heißt, sie braucht sehr viel Rechenpower, das heißt, sie braucht eine teure Konsole. Und da bin ich sehr unsicher, ob Nintendo tatsächlich jetzt nochmal zurückgeht in den Bereich, nachdem sie den relativ entschieden verlassen zu haben scheinen.
Ja, gut, ich meine, der 3D-Effekt beim 3DS ist ja wirklich der einzige auf dem Markt gerade, der so richtig gut ohne Brille und ohne Zusatz funktioniert. Also darauf könnten sie ja im Prinzip aufbauen.
Ja, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Technologie. Ja, also wenn das jetzt zum Beispiel mit dem NX, müsste das ja dann auch gekoppelt sein. Ja, also dann müssten sie ja quasi eine Konsole und eine VR-Brille auch noch rausbringen. Und wir wissen Stand jetzt, wie teuer sowas wäre. Ja, also das heißt, da reden wir dann von 700-800 €. Nie und nimmer kommt Nintendo mit irgendwas raus, das so teuer ist.
Und Verlustgeschäft machen sie ja eh nie bei Hardwareverkäufen. Das gehört ja auch zur Politik. Also von daher sehe ich das ähnlich, dass das wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich sein wird. Aber dann frage ich mich, was ist denn dann die technische Innovation, die wir uns da erwarten vom NX? Weil einfach nur so ein Hybridgerät, was beides kann, ist jetzt nicht gerade die Mega-Innovation, oder? Was ist denn da das? Ich meine, wenn wir es wüssten, würden wir bei Nintendo arbeiten, ist schon klar.
Also genau das macht es ja so spannend. Ja. Ne? Ich meine, die Innovation, wenn das wirklich richtig nahtlos funktionieren würde, Dann wäre das schon, glaube ich, technisch innovativ, zu einem gewissen Grade zumindest. Also etwas, das tatsächlich die stationäre und die mobile Konsole in sich irgendwie so weit vereint, dass ich das quasi je nach Lust und Laune mittransportieren kann. Naja, also ich habe sowas noch nicht gesehen. Ne?
Es gibt auch Gerüchte, dass man das dann quasi gar nicht auf eine Hardware-Konsole von Nintendo streamen soll, von dem Gerät, sondern dass das quasi so funktioniert, dass du dann über deine PlayStation 4, über dein Apple TV darüber dann streamst. Also quasi, dass du den Anschluss der bestehenden Geräte nutzt und wirklich wie so ein Schmarotzer die Verbindung nutzt und dann darüber das auf den großen Fernseher streamst. Bin mal gespannt, was da passieren soll. Aber dann fehlt natürlich wieder die Leistung für irgendwie größere Desktop-Spiele. Bin gespannt. Aber leider werden wir es auf der E3 ja nicht erfahren. Nintendo hat schon gesagt, dass es im März erscheinen wird. Und wahrscheinlich rechnen zumindest alle damit, dass es dann auf der TGS in Tokio passieren wird.
Genau, ja, Tokyo Game Show so als Ankündigung, das ist auch das, was ich so im Hinterkopf habe.
Ganz nur bei Zelda wird es nicht bleiben, es wird auch ein bisschen was zu Pokémon Go und dem neuen Pokémon Mond und Sonne und so auf der E3. Die haben ja da immer diese Treehouse-Streaming-Show. Aber es wird keine klassische Pressekonferenz geben, machen sie ja schon länger nicht mehr. Aber auch nicht diese Nintendo Direct-Formate, die sie in den letzten Jahren gemacht haben, die wird es auch nicht geben. Es wird also quasi nur dieses Nintendo-Leute sitzen mit Entwicklern zusammen und spielen ein bisschen. Da werden ein paar Neuigkeiten präsentiert und im Hauptfokus soll eben Zelda stehen, genau. Mhm. Aber zumindest bei Zelda wird man vielleicht schon ein bisschen was erahnen können, was die NX bringen wird, weil es ja ein Hybrid-Titel sein wird. Also es ist ja schon klar, dass der auch für NX, was auch immer das sein wird, erscheinen wird. Von daher könnte man daraus wahrscheinlich schon ein bisschen rauslesen, wo das hingehen könnte, die Reise. Bin gespannt.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich glaube nicht. Mhm. Also an der Twilight Princess-Präsentation konntest du nichts über die Wii ablesen.
Naja, zumindest die Bewegungssteuerung hätte man ahnen können, aber
ja. Ja, eben nicht. Ja? Also wenn du nicht siehst, dass da jemand steht und dann mit seiner Hand rumfuchtelt, aber wenn das auf dem GameCube vorgespielt wird, hättest du keine Ahnung gehabt, was da in dieser Hardware besonders ist. Also ich würde nicht erwarten, ehrlich gesagt, dass da tatsächliche Rückschlüsse möglich sind, was mich natürlich und alle anderen Menschen auf der Welt nicht davon abhalten wird, darüber zu spekulieren, ob da nicht irgendwas gewesen ist. Aber ja, also ich glaube, da werden sie schon das Ganze weiterhin ziemlich unter Verschluss halten.
Gibt's denn sonst irgendwelche großen Ankündigungen, die du freudig entgegensiehst auf der E3? Oder ist das alles schon klar, was da passieren wird, deiner Meinung nach?
Ach, es gibt ja schon noch so einiges. Ich meine, es gibt seit Ewigkeiten Gerüchte, dass da irgendwie einen Red Dead Redemption 2, ja, also, ja, die Reihe heißt Red Dead und es wäre dann, aber auf jeden Fall da habe ich aber auch schon gesagt, dass ich das ehrlich gesagt nicht glaube und wenn überhaupt, dann wird es irgendwie ganz minimal ausfallen, weil das blöde GTA Online noch so gut läuft. Ja. Bethesda, Elder Scrolls ist aus ähnlichen Gründen auch unwahrscheinlich, weil da wahrscheinlich bei Fallout 4 noch Geld zu machen ist. Das sind so die ganz großen Fortsetzungstitel, über die zumindest mal spekuliert wurde. Und ja, wer weiß, ne? Also Prognosen sind halt immer schwierig, ne? Ja. Vielleicht kommen sie doch alle beide. Da wäre ich mal gespannt. Überhaupt, also Bethesda ist insofern ganz interessant, weil die haben ja noch Sachen, die sie aus dem Ärmel schütteln könnten. Sie haben Quake noch als Marke. Vielleicht machen sie damit auch was.
Ist vielleicht ein bisschen zu nah jetzt an Doom, aber
ja. Boah, ich weiß nicht. Also es wäre insofern naheliegend, weil sie hätten dann Wolfenstein, Doom und Quake. Und der aktuelle Turnus für die großen Shooter ist alle 3 Jahre. Mhm. Und sie haben jetzt 3 wirklich große, zugstärke Marken, die sie im jährlichen Wechsel rausbringen könnten, um sich dann genau in diesen Reigen einzuordnen. Mhm. Zwischen hier EA und Activision. Ob sie mit denen in dem Bereich jetzt tatsächlich irgendwie so in Hardcore konkurrieren wollen, wer weiß, aber die Marken sind immerhin ein bisschen dazu geeignet. Ja. Sie sind stark genug abgegrenzt von dem, was die anderen da machen, als so dass sie da quasi auch noch ihre eigene kleine Nische finden könnten. Sie müssten ja auch nicht dann alles da so im Oktober und November abfeiern. Also ich sag mal, das wäre zumindest möglich. Vorstellbar, nenne ich es.
Ich freue mich ja persönlich total auf Prey 2, wenn das kommen wird.
Die Frage ist ja, in welcher Form, ne?
Ja, also es wird irgendwie Prey 2 sein, es wird aber auf der Basis von Prey 2 nicht mehr so viel damit zu tun haben und vielleicht wird es auch einen neuen Namen haben. Also in diese Gerüchte, das fand ich das geilste Gerücht. Prey 2 ist in Entwicklung, es wird aber unter einem anderen Namen veröffentlicht.
Naja gut, dann heißt es halt von mir aus, keine Ahnung, Prey the Return oder weiß der Geier was, keine Ahnung. Also das Gerücht ist ja, dass es bei dem zweiten Arcane Studio in Entwicklung sei. Das alleine ist ja vielleicht ganz interessant. Mal gucken, was die da so draus machen und so. Also und das original vorgestellte Prey 2 damals von Human Head war es, glaube ich. Also so wahnsinnig faszinierend fand ich das ehrlich gesagt nie, was sie damals gezeigt haben. Also klar, dieses typische Versprechen von du hast wahnsinnig viel Freiheit in dem, was du tust und entscheidest und sowas, aber da glaube ich meistens nicht dran, weil da wird immer...
Erst nur eine erste Ankündigung, klar. Ja, aber es sah vielversprechend aus, das Konzept. Es hatte mich irgendwie so ein bisschen an so einen Boba Fett-Simulator erinnert. Das fand ich, glaube ich, reizvoll daran.
Ja, das stimmt. Also das Problem ist halt grundsätzlich nicht nur Ankündigung, sondern was die Industrie verspricht von wegen Entscheidungsfreiheit und die Realität geht meistens halt relativ weit auseinander. Zumindest wenn man halt, sag ich mal, ein bisschen hier und da rumprobiert, merkt man, dass dann halt sehr viel davon eher die Illusion von Entscheidungsfreiheit ist.
Auf was ich ja so, seit wir ja wissen, dass The Last Guardian tatsächlich noch dieses Jahr kommt, gibt's ja gar nicht mehr so dieses große, also weder Duke Nukem noch Last Guardian kann man irgendwie noch hoffen, dass es kommen wird. Wird es diesmal endlich angekündigt, Titel, Anführungsstrichen zu Ende, ist für mich ja immer noch Beyond Good and Evil 2. Damit rechne ich zwar überhaupt gar nicht, aber das ist jetzt so der nächste Kandidat, auf den man jede E3 irgendwie hoffen kann, dass da mal was passiert. Aber glaube ich nicht, dass es passieren wird.
Das letzte Gerücht war doch, dass es für die NX erscheinen soll. Das heißt, das würde dann, wenn das zuträfe, würde es natürlich eine Ankündigung auf der E3 eher unwahrscheinlich machen. Ja. Keine Ahnung. Das Beyond Good and Evil ist ehrlich gesagt meiner Meinung nach so ein bisschen überschätzt. Von daher ist jetzt nicht der Titel, wo ich da sitze und denke, mein Gott, endlich machen sie diesen zweiten Teil. Ist mir ein bisschen ein Rätsel, wie es es geschafft hat, zu einem solchen Kultklassiker zu werden. Also ich behaupte nicht, dass das ein schlechtes Spiel ist, aber ich verstehe nicht, warum die Leute da sitzen und darauf warten, wie auf die Rückkehr Jesu. Das ist ein bisschen merkwürdig. Während The Last Guardian hingegen, das ist tatsächlich ein Titel, meine Güte, da freue ich mich sehr, 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 sehr drauf. Und ich hoffe, dass das noch das Ding werden konnte, was es werden sollte. Und dass seine durchaus turbulente Entwicklungsgeschichte da nicht viel kaputt gemacht hat. Weil die ganzen Team Ico-Sachen, also Shadow of the Colossus insbesondere oder sowas, sind so fantastisch. Und das schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie Journey, das ich ja auch verehre wie wenige andere Spiele. Das ist super. Ah, das finde ich toll. Alleine das Art-Design von dem Viech ist so schön.
Ja, und auch das, was man jetzt neulich wieder gesehen hat, also vor ein paar Tagen gab es noch mal so ein Interview und ein paar neue Spielszenen da bei IGN und so, das sah schon wirklich sehr vielversprechend aus und auch noch mal die Bestätigung, dass es dieses Jahr kommen wird, da freue ich mich auch drauf. Da wird auf der E3 sicherlich auch noch mal irgendwie ein bisschen deutlicher was zu sehen geben. Aber diese großen, ich weiß gar nicht, auf was ich mich jetzt so richtig freue, abseits von The Last Guardian, was da irgendwie groß angekündigt werden wird oder gezeigt werden soll. Ja. Ich wäre ja für ein Rage für Neues zu haben, aber da hast du ja schon auch ausführlich geschildert, dass das wahrscheinlich nicht in dieses Markenkonzept reinpasst. Ich glaube, wir werden sehr viele so Markenadaptionen sehen, so wie letztes Jahr ja auch schon, dass irgendwie zu Elder Scrolls ein Kartenspiel rauskommt, weißt du, so diese bestehenden Konzepte wie Hearthstone oder eben diese MOBA-Geschichten, dass so viele Marken irgendwie in sowas übertragen werden, so wie Fallout Shelter dann irgendwie angekündigt wurde. Ich hoffe wieder, dass wieder was dabei sein wird, wo die Leute sagen, hier, das kündigen wir jetzt an und es ist ab heute verfügbar. Das finde ich irgendwie immer sehr reizvoll.
Das stimmt, ja. Ich wünschte, es wäre No Man's Sky, aber das wird es ja leider nicht sein. Nee. Das ist sehr ärgerlich. Da bin ich auch extrem gespannt drauf. Ich glaube, es wird mich enttäuschen und langweilig sein, aber ich bin trotzdem extrem gespannt drauf. Ich freue mich sehr darauf, das eigentlich ausprobieren zu können. Ja, keine Ahnung. Diese ganzen Umsetzungen, Hearthstone und sonst irgendwas, keine Ahnung. Ich finde ja Free-to-Play immer latent widerlich. Deswegen ist das mir alles erstmal automatisch egal. Also sobald Free-to-Play dran steht oder sowas, sinkt mein Interesse automatisch um 95% und dann geht's von da aus vielleicht wieder hoch. Ansonsten ist es echt, in diesen heutigen fortsetzungsgetriebenen Zeiten ist es natürlich sowieso immer dann schwierig zu sagen, so hey, ich kann's kaum erwarten, das oder das zu sehen. Weil man hat es schon 5-mal gesehen und man weiß schon relativ genau, was das dann sein wird. Ja? Also man weiß ja zum Beispiel relativ sicher, dass ein Watch Dogs 2 zu erwarten ist von Ubisoft.
Definitiv angekündigt, ja.
Und Naja, also es wird schon ganz interessant sein und so. Aber das sind so Spiele, da freue ich mich dann, wenn ich sie tatsächlich spielen kann. Ja. Aber dieser ganze Prozess von wegen Ankündigung und sonst irgendwas ist relativ belanglos, weil ich schon so eine klare Vorstellung davon habe, was das tatsächlich ist, dass ich jetzt da nicht so das Bedürfnis habe. Bei Battlefield 1 bin ich ein bisschen interessiert daran zu sehen, wie es denn spielerisch umgesetzt wird und vor allem, wie sie die Singleplayer-Kampagne machen. Also, denn zu erwarten ist ja, nach allem, was DICE in puncto Singleplayer-Kampagne bei Battlefield bislang abgeliefert hat, dass es mittelmäßig bis grottenschlecht wird. Das Thema ist aber echt interessant. Also da wäre es echt cool, wenn sie es schaffen würden, daraus was ja Bemerkenswertes zu machen und da vielleicht mal diese
ja, gerade weil es ja der Erste Weltkrieg ist. Also da könnte man eine richtig, richtig gute, packende Singleplayer-Kampagne reinschreiben. Aber ja, habt ihr ja bei euch auch schon angesprochen, das DICE zuzutrauen, da gehört schon sehr viel dazu.
Gell? Ja, also das ist
leider, weil das Thema gibt's wirklich her, dass der Multiplayer auf Action und Spektakel ausgelegt wird und Leute sich über Senfgas im Multiplayer freuen, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, wie macht man eine Singleplayer-Kampagne im Ersten Weltkrieg? Aber ich meine, da muss man sich ja auch nur anschauen, wie wurde denn zum Beispiel der D-Day inszeniert bei der Konkurrenz? Und da war das ja auch nicht so, dass man jetzt da wahnsinnig das neue Spec Ops The Line irgendwie erwarten könnte von DICE oder von Activision. Glaube ich einfach nicht dran. Ich wäre sehr überrascht, wenn das passieren würde, da wirklich auch so ein bisschen so dieses in den Schützengräben liegen und um dein Leben bangen Gefühl rüberzukriegen, aber das wird nicht passieren.
Also Szenen, die ein Gefühl von Bedrohung oder sonst irgendwas vermitteln, das kann ich mir schon eher vorstellen. Was man nicht erwarten darf, ist natürlich ein Spiel, bei dem du rausgehst und sagst so, oh mein Gott, ey, Krieg ist ja mal richtig scheiße, ja. Da gibt's nur Verlierer. Das ist tatsächlich, also so wie es sein sollte sozusagen, aber das ist nicht das, was zu erwarten ist. Da gebe ich dir völlig recht. Ansonsten bin ich aber trotzdem interessiert daran, was sie draus machen. Sie können, finde ich, immer noch eine interessante und vor allem, sage ich mal, noch nicht komplett ausgetretene Singleplayer-Kampagne machen, auch innerhalb des Korsetts ihrer kommerziellen Ausrichtung. Und da bin ich halt echt mal gespannt. Also ich meine, es gibt ja genügend Kriegsfilme sozusagen, die trotzdem jetzt, sage ich mal, Heldengeschichten erzählen, die trotzdem sozusagen die ganze Grausamkeit und Sinnlosigkeit verharmlosen und so, die aber als Unterhaltungsprodukt trotzdem mitreißend sind. Ja.
Ich glaube, in die Ecke wird's auch gehen. Genau,
dass sie das. Ja, aber wenn sie das Spagat wenigstens schaffen, ne? Wenn sie wenigstens das schaffen, dann bin ich ja schon zufrieden und glücklich, weil überhaupt, also das ganze Szenario ist relativ frisch und so. Ich weiß nicht wahnsinnig viel über den Ersten Weltkrieg. Das heißt, da können sie mir auch noch Dinge zeigen oder sowas, wo ich denke so, ach, guck mal hier, ne? Wusste ich gar nicht so, dass mit den Zeppelinen oder weiß der Himmel was, dass sie das tatsächlich gemacht haben. Ist ja also totaler Wahnsinn. Also bin ich mal gespannt. Das könnte echt cool werden. Und ich bin natürlich sowieso interessiert daran zu sehen, wie stark unterscheidet sich das Gameplay am Ende wirklich von den Vorgängertiteln? Und da ist mein Tipp gar nicht so viel, wie man denken könnte angesichts des Wechsels in dieses Szenario.
Nee, das haben sie ja auch schon im Multiplayer angekündigt, dass die Gefährte oder Panzer im Prinzip viel schneller sind, als sie eigentlich waren und so. Und dieser Übergang, also dieser Wechsel so von der Krieg fing an mit Pferden und hörte mit Panzern auf. Sowas könnte ja spielerisch auch durchaus interessant sein, aber sowas zu transportieren wird halt extrem schwierig werden. Ne? So dieses Gefühl des technischen Fortschritt während der Entwicklung des Krieges irgendwie nachvollziehbar zu machen, könnte ja durchaus ein Reiz sein. Ich bin sowieso verwundert, dass sie diesen historischen Weg quasi gehen und den echten Ersten Weltkrieg machen, weil aus spielerischer Sicht und auch aus erzählerischer Verantwortung wäre es ja durchaus einfacher gewesen zu sagen, wir machen so, was wäre wenn und bringen irgendwie so ein bisschen Steampunk oder sowas mit rein. Da hätten sie sich ja deutlich einfacher mitmachen können, quasi so diese moralischen Bedenken irgendwie auszuhebeln.
Natürlich, aber ich meine, im Zweifelsfalle ist wahrscheinlich aus Vermarktungssicht dieser Weg der bessere und das wird im Zweifelsfalle die Trumpfkarte sein, die alles andere sticht.
Ja, höchstwahrscheinlich. Wobei EA selber auch gesagt hat, dass sie Bedenken hatten, den Ersten Weltkrieg zu nehmen, weil sie davon ausgehen, dass der Großteil ihrer Zielgruppe ist wirklich, ich habe das Zitat jetzt nicht wortwörtlich, aber so wurde es zumindest gesagt, dass sie Angst hatten, dass die Zielgruppe den Ersten Weltkrieg gar nicht kennt.
Ja.
Oder kennen würde. Das finde ich umso erstaunlicher, so eine Aussage.
Das ist ja die Grundlage von diesem Jim Sterling-Video, was ich vorher schon mal erwähnt hatte. Aber auch da wieder, also gerade diese Liga von Titeln, Battlefield, Call of Duty und sonst irgendwas, die so extrem marktforschungsgetrieben produziert werden, die werden natürlich da, glaube ich, sehr genau wissen. Erstens, wie viele Leute kennen das, ja, wie viele Leute fasziniert das? Und es ist ja im Zweifelsfall auch immer dann nochmal eine Abstufung, nur weil das vielleicht weniger populär ist als, keine Ahnung, Zweiter Weltkrieg oder sowas, oder zumindest weniger in der im generellen Bewusstsein der Bevölkerung eingebrannt ist, heißt nicht, dass das nicht trotzdem immer noch viel besser ist als Steampunk Alternate Reality Erster Weltkrieg. Ja, so wie Iron Storm damals oder sonst irgendwas. Also da, glaube ich, wissen sie sehr, sehr genau, was sie tun. Und umgekehrt ist es ja zum Beispiel auch so, das ist der Erste Weltkrieg, weißt du? Ich glaube, es ist nicht mal notwendig, dass die Leute irgendeine Ahnung haben, worum es da ging, was da wirklich passiert ist oder sonst irgendwas. Sondern es ist halt quasi auch wieder so ein gigantischer, globaler, bewaffneter Konflikt. Ja, und die Bilder in den Trailern sprechen für sich, was quasi den Spielinhalt, ja, oder den im Spiel gewählten Ausschnitt aus diesem Krieg angeht. Und dann, du brauchst gar nicht mehr. Sozusagen. Der einzige Nachteil ist, dass du nicht so den eingebauten Bösewicht hast mit den Nazis. Genau. Aber da du ja in erster Linie auch eine Multiplayer-Franchise bist, ist das für dich auch nicht so erheblich.
Es macht ja sogar ein bisschen einfacher, wenn es keinen klaren Bösewicht gibt für den Multiplayer, weil du dann nicht diese Nazi-Problematik eben hast oder keiner die böse Seite spielen will oder so.
Ja, ja, genau, so wie bei Medal of Honor damals, als man ursprünglich hätte Al-Qaida oder sowas spielen können sollen und dann die ganzen US Army Verkaufsstellen gesagt haben, so, dann kommt uns der Kram aber nicht in den Laden. Ja.
Nun gut, genau, Red Dead Redemption 2 hast du ja schon angekündigt, sowas wird's garantiert geben. Ich bin ja eher, ich würde ja lieber dieses komische Agentenspiel da sehen von Rockstar, was seit Äonen irgendwie im Hinterkopf schwirrt. Oder neue Heists für GTA, aber ich glaube, dafür ist GTA Online zu erfolgreich und zu einfach, Geld zu machen.
Aber neue Heists für GTA ist doch GTA Online.
Ja, aber es sind ja keine Team-Heists, also diese Vierer-Koop-Missionen, weißt du?
Ach so.
Das ist ja nun quasi immer dieses PvP-Gedöns.
Ja. Ja, das weiß ich nicht, aber ja, also irgendwas mit GTA Online und so, aber wie gesagt, also Red Dead Redemption, also mehr als irgendein Teaser-Schnipsel für das nächste Jahr, das würde mich sehr überraschen. Ach ja, genau, ich habe ja auch bei der GameStar schon zig Prognosevideos gemacht, deswegen ich überleg gerade, was ich immer noch für eine super Prognose von mir selber halte, ja, Eigenlob stinkt, aber so ist es. Ist ja, nachdem es ja schon relativ viele Gerüchte gab, dass das nächste große Elder Scrolls vielleicht noch eine ganze Weile auf sich warten lassen könnte und jetzt aktuell auch der Fallout 4 Vermarktungszyklus noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass man jetzt den Fokus davon wegziehen wollen würde, indem man jetzt zumindest in diesem Jahr ein neues Elder Scrolls veröffentlicht, finde ich ja nach wie vor die Idee total super, dass Bethesda so eine Art Skyrim HD rausbringt. Irgendein Remaster. Man hat ja die ganze aktuelle Konsolengeneration, ja, mit einem der erfolgreichsten Titel ever, ever, ever in der Unternehmensgeschichte noch gar nicht abgeschöpft. Man könnte dann einen Zwischenschritt gehen, sozusagen, was die Weiterentwicklung der zugrunde liegenden Engine angeht, ja, weil ich glaube nicht, dass sie tatsächlich eine komplett neue Engine bauen werden für das nächste Elder Scrolls. Das ist wie bei Call of Duty. Ganz viele proprietäre Technologien, die Spiele brauchen, sind in den Engines drin. Die werden einfach immer nur weiterentwickelt, bis sie tot umfallen irgendwann. Und das heißt, das könnte man aber weiterentwickeln, man könnte die Grafik-Assets updaten, hätte auch damit etwas geschaffen, was man sicherlich in einem Elder Scrolls 6 größtenteils nochmal verwenden kann und kann quasi dann das gleiche Spiel nochmal verkaufen an die, weiß der Geier, wie viele Millionen Menschen, die jetzt eben moderne Konsolen besitzen. Und man könnte es wahrscheinlich sogar den ganzen PC-Fans auch nochmal verkaufen, die das ganze Spiel einfach nochmal in schöner haben wollen.
Skyrim HD werden wir ganz sicher sehen. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher.
Also ich finde halt, also wenn ich je länger ich darüber nachgedacht habe, ich habe das irgendwann mal in dem ersten Prognosevideo zu Elder Scrolls 6, da gab es ein Gerücht, dass Elder Scrolls 6 erst 2019 rauskommt. Und dann, da habe ich das erste Mal die Theorie aufgestellt, dass es so eine Art Brückentitel geben könnte, wie ein Skyrim HD. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, umso brillanter fand ich diese Eingebung.
Ja, Ja, das macht ja auch absolut Sinn. Also es würde glaube ich auch nochmal viele dazu bewegen, dann doch nochmal Skyrim zu spielen oder neue Sachen. Also das ist ja auch ein Universum, in dem kannst du ja auch nochmal 400 Stunden verbringen, selbst wenn du es schon gemacht hast. Also das würde ja durchaus sehr einfach machbar sein. Und man hat ja auch einfach neue Zielgruppen durch diesen Riesenerfolg der PlayStation 4. Gibt's halt einfach auch wahrscheinlich auch Leute, die das noch nicht gespielt haben, ganz klar.
Ja, und die GTA-Umsetzung dann für die neueren Konsolen. Da gab es auch echt, glaube ich, eine ganze Reihe von Leuten, die haben das Ding nochmal gekauft, weil es sah halt echt eine ganze Kante besser aus.
Ja. Und auch, ich habe auch viele Leute gesehen, die gesagt haben, ich warte auf die HD-Version, weil es ja eigentlich schon klar war, dass die für die PlayStation 4 und Xbox One auch kommen wird. Hatte ich ganz viele gesehen, die gesagt haben, ich warte mal ab und dann eben da erst zugeschlagen haben.
Genau.
Gut. Ja. Ja, HD-Remakes wird sowieso, glaube ich, jede Menge angekündigt werden. Das ist aber ja auch normal und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also da Spiele nochmal nachzuholen, die man verpasst hat, dann in einer höheren Auflösung, besserer Umsetzung oder gleich mit allen DLC-Paketen, das ist ja Usus, das ist ja typisch, das hat sich ja schon etabliert. Auch Final Fantasy kann ich gar nicht mehr überblicken, welches Final Fantasy ist jetzt ein Remake und wird nochmal neu angekündigt und nochmal neu aufgelegt. Und ja, Final Fantasy 15, ist gar nicht so dein Ding, oder?
Final Fantasy ist so eine Reihe, die habe ich ehemals wirklich geliebt und habe dann irgendwann da den Anschluss verloren und bin mir auch echt nicht sicher, ehrlich gesagt, wie lange sie das noch in diesem Pomp und in diesem Aufwand produzieren werden. Also Final Fantasy 15 hat gefühlt aktuell null Hype, wirklich nichts.
Und ja, so ganz null nicht, aber ich kann es nicht abschätzen, ob das nur quasi diese eingefleischte Kernzielgruppe ist, die da hypt, oder ob das tatsächlich noch so ein massenkompatibles Ding ist, wie es früher war. Das kann ich auch überhaupt nicht mehr einschätzen.
Also das ist natürlich die Alteingesessenen immer geben wird, die das super finden. Ja. Das klammer ich dabei aus. Aber ansonsten, es findet in der Berichterstattung fast überhaupt nicht statt. Wahrscheinlich, weil Magazine rund um die Welt festgestellt haben, dass das halt eigentlich kein Mensch lesen will, was es da an Neuigkeiten groß gibt. Die Ausrichtung des Titels ist irgendwo auch eine etwas merkwürdige Entscheidung. Ich habe das Gefühl, dass es auch so ein bisschen noch es gab mal eine Zeit, da haben sehr viele japanische Entwickler sich bemüht, so eine Westernisierung ihrer Spiele durchzuführen. Mhm. Weil sie das Gefühl hatten, dass sie in den Märkten USA insbesondere, aber auch vielleicht in Europa damit nicht so den Erfolg hatten, wie vergleichbare Produkte, die halt aus so einem westlichen Kulturraum gekommen sind. Und sie haben daraus den Schluss gezogen, dass man das vielleicht irgendwie anpassen muss an diesen westlichen Geschmack. Und Final Fantasy 15 hat ja auch schon eine ewig lange Entwicklungsgeschichte, hieß ja nicht mal immer Final Fantasy 15. Mhm. Und hab das Gefühl, es könnte tatsächlich noch so ein bisschen aus dieser Zeit stammen und deswegen auch so ein bisschen umgemodelt worden sein teilweise. Und ja, also das Ding ist alles, was ich davon sehe, fühlt sich auch an wie so ein Produkt, das in seiner Produktion hin und her geschubst wurde, in die eine und in die andere Richtung. Also keine Ahnung. Also Stand jetzt habe ich da kein gutes Gefühl für das Ding, auch wenn es grundsätzlich durchaus interessant ist. Also ist nicht so, dass ich das, was ich da sehe, dass mich das nicht anspricht. Und das interessiert mich auch mehr als die letzten Final Fantasies, wo sie dann halt irgendwo die altbekannte Formel nochmal neu aufgekocht haben. Also das finde ich schon interessant als neuen Schritt und so. Aber so zutrauen, dass das Ding nochmal irgendwo
dass das noch ein rundes Ding wird, dass es an alter Glorie anknüpfen wird und auch, dass es ein Erfolg wird, halte ich für relativ schwierig, weil es hat so viel Geld verschlungen. Aber das, was da jetzt irgendwie, ich glaube auch, dass es so oft umgemodelt wurde und seinen Weg finden musste, dass es, glaube ich, sehr schwierig wird, da ein rundes Produkt rauszukriegen. Also allein seit dieser Veröffentlichung dieser Demo, dieser Daskea oder wie das Ding hieß, hat sich ja auch so viel nochmal getan. Ich bin echt gespannt. Also es sieht fantastisch aus von dem, was es sein will, aber ob es das halten kann, bin ich echt mal gespannt. Mhm. Naja. Gut, heute Nacht geht's los. Wir werden wach bleiben. Mit Electronic Arts geht's heute Nacht los um 22 Uhr am Sonntag und dann Bethesda um 4 und dann am Montag geht's ja dann richtig los mit Microsoft und Ubisoft und dann eben noch Sony und Nintendo am nächsten Tag in der Nacht. bin gespannt, was da alles passieren wird. Wir werden natürlich auch Podcasts dazu machen, wenn es irgendwie zeitlich einrichtbar ist, da je nachdem, wie wir dazu kommen, die Shows zu gucken. Und dann werden wir mal beobachten, wie gut wir uns hier geschlagen haben im Vorausschauen und Spekulieren. Vielleicht kommt alles ganz anders.
Ja, möglicherweise. Aber wir nehmen das jetzt ein bisschen weiter vorher auf, aber möglicherweise würden wir das tatsächlich sogar direkt mit einer Folge bei uns bedenken. Und eventuell, und das ist jetzt mit ganz großem Vorbehalt, würden wir es vielleicht sogar live streamen, aber das ist alles noch nicht raus zu diesem Zeitpunkt.
Du meinst jetzt bei euch auf gamespodcast.de?
Ja, richtig, genau. Also das ne, gamespodcast.de, ja, meine Damen und Herren. Das ist die Adresse, ja, da können Sie nachschauen.
Dass diese Domain noch frei war, obwohl wir schon seit Jahren gepodcastet haben, das regt mich ja tatsächlich wirklich auf. dass ich nicht auf die Idee gekommen bin.
Ich bin auch überrascht gewesen, dass die URL noch zu haben war tatsächlich. Aber andererseits ist natürlich das Feld der Games-Podcasts nicht sozusagen die ganz große Hausnummer. Ne?
Da hat man sich schon auf den Lorbeeren ausgeruht und dann kommt so ein Alkohol-Podcast um die Ecke.
Ja, ne? Kannst du siehst, ja, aber du weißt ja.
Dafür habe ich pileofshame.de.
Oh, das ist auch nicht gar nicht so schlecht.
auch nicht schlecht.
.com wäre besser, ne? Aber
gut, dann danke ich dir für diesen ausführlichen Besuch. Die zwei schönsten Podcaster. Darauf können wir uns einigen, oder? Die zwei schönsten Podcaster der Welt endlich vereint in dieser Show.
Ja, unglaublich. Ein Glück ist es nur Audio. Wenn das jetzt hier Video wäre, wäre es diese Konzentration an Sex gar nicht zu ertragen.
Ja. Und der Hinweis auch, das kannst du ja so besonders gut. Wir freuen uns übrigens auch über 5-Sterne-Bewertungen. Wir sagen das nur nicht so oft wie ihr.
Ja, ich meine, ne, 4,5 wären ja bei euch auch okay, ne?
Also das heißt, die gemeinsame Mission ist jetzt, die Chance zu nutzen und einfach beide Podcasts auf iTunes bewerten. Und auf Patreon lohnt sich ein Blick auch. Momentan sind wir da beide ja vertreten. Und du hast es ja schon angesprochen, auch durch deine berufliche Veränderung würden wir uns beide freuen, wenn ihr euch da berufen fühlt, mal auf Patreon vorbeizugucken, auf / auf ein Bier, oder?
Patreon ist, genau, ich glaube, / auf ein Bier. Auf jeden Fall, wenn man da auf ein Bier sucht, dann findet man es. Und aber ansonsten, wie gesagt, gamespodcast.de, da ist die Patreon-Seite verlinkt. Das ist viel bequemer.
Genau. Oder eben / Insert Moin und dann auch bei beiden was einzuwerfen.
Wie ist denn das bei Insert Moin? Ist das nicht tatsächlich sogar so, dass ihr wirklich skandalös, ich habe das gerade schon mal also 4,5 Sterne habt ihr jetzt gerade nur auf iTunes.
Boah,
Skandal. Was ein riesiger Skandal ist, ja, bei 326 aktuell Bewertungen. Und dann muss ich jetzt mal sagen, liebe Damen und Herren da draußen, wenn ihr euch mal umschaut, was für Podcasts auf iTunes alles 5-Sterne-Bewertungen haben, ja, wir haben die verdiente 5-Sterne-Bewertung, TM, aber es gibt genügend andere, erheblich schlechtere Podcasts, die auch mit 5 Sternen durch die Gegend laufen und das ist kein Zustand. Das heißt also auch jetzt mal von meiner Seite, liebe Insert Moin Hörer, jetzt mal aufgestanden, wenn ihr den Leuten schon kein Geld gibt und gebt ihnen diese 5-Sterne-Bewertung, damit dieser halbe Stern da aufgefüllt wird, ja, und die Jungs sozusagen wenigstens den Respekt bekommen, den sie verdienen, wenn sie schon nicht das Geld bekommen.
Eben. So sieht es nämlich aus.
So. Jawohl. Das, ne?
wer hat denn diese 1-Sterne-Bewertung gegeben? Ah, A.P.
Also, weiß ich nicht. Ich meine, das war vielleicht auch eine schlechte Folge, ne?
Wahrscheinlich. Gut, also, wir freuen uns auf die E3 und auf weitere schöne, viele Podcasts. Dann sage ich an dieser Stelle noch Prost und bis zum nächsten Mal.
Jo, vielen Dank für die Einladung. Tschö.
Tschüss.